Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
Tonight we're coming to you live via satellite from the South Central Hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening.
Thank you. It's a pleasure being here.
I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist?
Well, there are more important things we could discuss.
Well, what would you like to discuss?
Issue one. Let's tackle the racism. Decays the minds. So call it decayism of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Jump down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up with better living. Down with the homelessness. Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the thugs. Every man rise. Down with the giving up. Everyone shout for Congress. Pay cut. So call me a nigga. How would you figure if I called you a cracker? Would it matter?
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Januar 1992.
Herzlich eingeladen heute zum Fraueninfo von Radio Dreieckland. Jeden Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr. Heute eine kurze Begrüßung, dafür eine umso längere Themenliste. Erstens.
Ja, guten Tag, guten Abend. Ja. Erstens eine kurze Stellungnahme des Freiburger Anwalts Konstantin Thun zu den 6 Wochen Schnellverfahren, die auf bestimmte Flüchtlinge angewandt werden sollen. Zweitens.
Der Hinweis auf einen Workshop zum Thema Gewalt gegen Frauen und Lesben. In diesem Workshop soll es zum einen um die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema gehen, aber zum anderen auch um die Organisierung von Frauen und Lesben gegen Gewalt. Drittens.
Ein Bezug zur Fraueninfo-Sendung von letztem Mittwoch. Am letzten Mittwoch berichteten wir über den Vortrag von Doris Levasseur, Das Bild der ausländischen Frau. An diesem Bericht gab es Kritik. Diese wollen wir heute einspielen und Frauen, die ebenfalls auf der Veranstaltung waren und diese Kritik teilen oder auch nicht teilen können, sollen hier anrufen und sich dazu äußern. Unsere Telefonnummer ist Freiburg Vorwahl 0761 und die Telefonnummer ist 31028. Ich wiederhole, 31028. Viertens.
Ein Trommelzug gegen Zwangsdienste und Militär wird am kommenden Samstag durch Bonn ziehen. Diese Frauen- und Lesbenaktion richtet sich gegen Zwangsdienste im sogenannten Verteidigungsfall, wobei diese Dienste, wie zum Beispiel Soldatin, mit dem Schlagwort soziale Verantwortung und Gleichberechtigung verkauft werden. Dazu ein Interview mit Katrin von der AG Frauen Berlin. Mit der gleichen Begründung, mit der gleichen Fürsorge für Frauen beschloss das Bundesverfassungsgericht heute, dass Nachtarbeit für Arbeiterinnen erlaubt ist. Gleichberechtigung. Das Nachtarbeitsverbot zementiere nämlich die traditionelle Frauenrolle. Sie bleibt bei den Kindern zu Hause, eher darf nachts arbeiten. Über diesen überaus emanzipativen Ansatz des Bundesverfassungsgerichts leider kein Beitrag. Und fünftens.
Wir haben, wie das Angehörigen-Info auch, ein Interesse an der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Situation, den Forderungen und Stellungnahme der politischen Gefangenen. So lautet ein Abschnitt eines Flugblattes, das sich gegen die Kriminalisierung des Angehörigen-Info wendet. Ein Interview mit einem Mitarbeiter der evangelischen Schülerinnenarbeit Baden, dem Verfassern des Flugblattes. Und sechstens.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ausländische und inländische Freiburgerinnen im Gespräch. So lautete eine Veranstaltung vom vergangenen Donnerstag, die die Ausländerinitiative Freiburg organisiert hatte. Wir fragten eine Teilnehmerin der Veranstaltung nach Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden. Und siebtens?
Ein Gespräch mit einer Schweizerin, die seit 5 Jahren in Kuba lebt und ihre Eindrücke über dieses Land. Sie schildert diese Eindrücke, sie spricht über die Situation der Frauen, Promiskuität und Pornografie in Kuba.
Und achtens schließlich die Veranstaltungshinweise. Heute Abend, genauer seit 18 Uhr, findet im Friedrich-Gymnasium hier in Freiburg eine Veranstaltung zum Thema Asylrecht statt, Recht in Anführungsstrichen geschrieben. Referent dieser Veranstaltung ist der Freiburger Rechtsanwalt Konstantin Thun. Wer sich genauer mit dem Asylrecht beschäftigen will, die oder der begebe sich schnell noch in die Jakobistraße 22 zum Friedrich-Gymnasium im Freiburger Stadtteil Herdern. Wer sich nicht auf den Weg begeben will, hört jetzt lediglich eine verkürzte Stellungnahme des Anwalts Thun zum Asylrecht. Bei diesem sogenannten Asylrecht geht es um die Beschleunigung von Asylverfahren, indem Flüchtlinge, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet eingestuft wird, deren Asylanträge sollen innerhalb von 6 Wochen abgehandelt werden. Im Folgenden nun Konstantin Thun zu dem 6 Wochen Schnellverfahren.
Zum einen habe ich schon darauf hingewiesen, dass es nicht mehr die minimalen rechtsstaatlichen Erfordernisse regeln kann und garantiert werden können, wenn in 6 Wochen so ein Verfahren durchgeführt werden soll. Sie müssen sich vorstellen, das beginnt mit der Asylantragseinreichung bei der zuständigen Ausländerbehörde. Von dort wird der Asylantrag an das Bundesamt weitergeleitet. Das Bundesamt muss den Asylbewerber anhören, umfassend zu allen seinen Asylgründen. Es müssen schriftliche Urkunden oder Beweise oder Glaubhaftmachung über seine politische Verfolgung übersetzt werden von Fremdsprachen in die deutsche Sprache. Es müssen eventuell Zeugen angehört werden, die der Flüchtling in Europa eventuell benennen kann über seine politische Verfolgung. Es muss dann die Entscheidung des Bundesamtes erarbeitet werden, sie muss getroffen werden, sie muss getippt werden, sie muss verschickt werden, sie muss dem Asylbewerber dann zugestellt werden. Er muss dann eine Rechtsmittelfrist bekommen, in welcher er einen Anwalt aufsuchen kann, um zu entscheiden, ob er eine Klage einreicht oder nicht. Nach Ablauf dieser Rechtsmittelfrist muss die Klage dann eingereicht sein. Nach Klageeinreichung hat der Rechtsanwalt einen Anspruch darauf, Akteneinsicht zu bekommen, denn ein Anwalt kann keinen Prozess führen, ohne die Verfahrensakte der Verwaltung zu kennen. Es muss also das Gericht die Akte dem Rechtsanwalt überlassen, für einige Tage mindestens. Es muss die Akte zurückgeschickt werden. Es muss eine schriftliche Begründung der Klage durch den Anwalt an das Gericht geschrieben werden. Es muss eine mündliche Verhandlung beim Gericht stattfinden. Es muss ein Urteil des Gerichtes gefasst werden, es muss geschrieben werden, es muss verschickt werden. Und wie dieses alles in 6 Wochen gehen soll, bleibt das Geheimnis der Kanzlerrunde. Ich glaube, die Aufzählung zeigt deutlich, dass hier wirklich mit falschen Karten gespielt wird.
Am 1. Februar um 14 bis 18 Uhr findet im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 ein Workshop zum Thema Gewalt gegen Frauen statt. Er wird organisiert von der Freiburger Frauen AG 500 Jahre. Veranstaltet wird er von Susanna Penzig, einer Argentinierin. Zu Susannas Person lese ich mal aus der Einladung zu dem Workshop. Susanna hat in verschiedenen Bereichen zum Thema Gewalt gegen Frauen gearbeitet, in Form von Theater, Artikeln, Vorträgen, Workshops, in der Ausbildung für die Arbeit mit misshandelten Frauen und als Therapeutin in Gruppen von Frauen, die von Gewalt betroffen waren oder sind. Sie arbeitete unter anderem mit dem feministischen Kollektiv in Jalapa, Mexiko zusammen. Sie hat außerdem Erfahrungen in Ländern wie England, Argentinien, USA und Israel, wo sie zurzeit lebt, gesammelt und ausgetauscht. In ihrer therapeutischen Arbeit mit den Frauen setzt sie unter anderem Methoden des Psychodramas, das heißt der szenischen Darstellung und Verarbeitung von Problemen und Konflikten durch die betroffenen Frauen ein. Ja, Susanna ist zurzeit in Deutschland in der BRD auf Einladung von AGISRA, der Arbeitsgemeinschaft gegen sexuelle und rassistische Ausbeutung, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Sie hat bereits einen mehrtägigen Workshop zum Thema therapeutische Techniken für die Arbeit mit misshandelten Frauen in Zusammenarbeit mit AGISRA angeboten. Und sie ist jetzt vom 31.01. bis zum 2.02. zusammen mit einer Mitarbeiterin von AGISRA in Freiburg. Und sie macht eben am 1.2. diesen und möglicherweise auch am 2. am Sonntag den Workshop zu dem Thema. Zu dem vorläufigen Konzept von dem Workshop lese ich jetzt nochmal was aus der Einladung. Susanna wird einen Workshop anbieten, bei dem wir uns theoretisch und praktisch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, Lesben auseinandersetzen wollen. Bei der Annäherung an dieses Thema wird Susanna ihr eigenes Arbeitskonzept einbringen. Ein weiterer Diskussionspunkt könnte die politische Organisierung von Frauen, Lesben gegen Gewalt in verschiedenen Ländern sein. Der Rahmen der Veranstaltung ist noch relativ offen und richtet sich auch nach den Interessen der anwesenden Frauen, Lesben. Okay, aus der Einladung geht hervor, dass das Konzept noch relativ offen ist. Was uns halt wichtig war, ist, dass ein enger Theorie-Praxis-Bezug besteht. Das heißt, Susanna wird Gruppenarbeit anbieten zu dem Thema. Es sollen also nicht nur abgehobene Diskussionen sein. Und es ist uns wichtig, dass die Frauen, die halt anwesend sind, ihre Interessen einbringen können. Insofern wollten wir das nicht von vornherein so festlegen. Die Veranstaltung wird zweisprachig, das heißt Spanisch und Deutsch sein, mit Übersetzung, sei denn alle anwesenden Frauen könnten ausreichend Englisch, da Susanna Spanisch und Englisch spricht. Das müssen wir dann in der Veranstaltung noch sehen. Für uns wäre es sehr wichtig, dass Frauen verschiedener Herkunft daran teilnehmen können, sodass es möglich ist, dass ein Austausch über verschiedene Erfahrungen stattfindet. Was uns für die Veranstaltung sehr wichtig war, ist, mehr darüber zu erfahren, welche konkreten Erfahrungen und Probleme Frauen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas mit Gewalt haben, aber eben auch, welche Formen von Widerstand sie dagegen entwickeln, wie und mit welchen Zielen sie sich organisieren und wie sie damit eben arbeiten. Wir wollen dabei versuchen, von der einseitigen Festlegung auf die Opferrolle wegzukommen, die wir weiße Frauen oft genug im Kopf haben, wenn wir über Frauen im Trikot nachdenken, und wollen darüber eben auch einen Weg finden, gemeinsam zu reflektieren und voneinander zu lernen, ohne dass wir damit Unterschiede zukleistern wollen, aber eben vielleicht doch ein Stück weit auch einen gemeinsamen Prozess in Gang bringen. Das heißt, es wäre für uns sehr wichtig, eben, dass ganz verschiedene Frauen an dem Workshop teilnehmen. Der ist also sehr offen. Zur Geschichte kann ich noch kurz erzählen. Es war ursprünglich eine gemeinsame Idee von Terre des Femmes und der Frauen AG 500 Jahre. Wir wollten es im Zusammenhang mit der geplanten Woche sexuelle Gewalt gegen Frauen, Mädchen, Lesben, die im Februar stattfinden sollte, anbieten. Die Woche wurde jetzt leider verschoben, was wir sehr schade finden, weil wir gerne den Diskussionszusammenhang gehabt hätten. Mittlerweile wird die Veranstaltung von der Frauen-AG 500 Jahre alleine getragen. Die Ziele, die wir mit der Veranstaltung verfolgen, die verfolgen wir sonst auch in der Gruppe. Wir bestehen im Moment aus 6 Frauen, aus 4 weißen Deutschen, einer Kolumbianerin und einer Bolivianerin. Es besteht erst seit kurzer Zeit in der Form und sind noch sehr in der Kennenlernphase. Und wir wollen eben versuchen, einen Dialog zu entwickeln über das Lesen, gemeinsame Lesen von spanischen und deutschen Texten und daraus dann vielleicht auch irgendwann mal gemeinsame Aktionsformen bezogen auf 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Widerstand entwickeln. Falls ihr Interesse an der Gruppe habt oder mehr Informationen über uns zu kriegen, die Kontaktadresse ist Christiane, das Telefon ist 43228 oder Birgit 80572. Das gilt auch für den Workshop, insbesondere für die Frauen, die am Sonntag gern teilnehmen wollten, wo wir eben mehr vielleicht über das therapeutische Konzept von der Susanna sprechen wollten. Also da ist es wichtig, dass ihr euch anmeldet. Ich sage jetzt am Schluss nochmal die Daten. Der Workshop findet also am Samstag, den 1.2. von 14 Uhr bis 18 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße als kritisches Seminar der ADW statt. Und eventuell gibt es eine Fortsetzung am Sonntag. Es wäre toll, wenn viele Frauen daran teilnehmen würden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Januar 1992.
Der folgende Beitrag bezieht sich auf die Fraueninfosendung vom letzten Mittwoch. Am letzten Mittwoch berichteten wir über einen Vortrag von Doris Levasseur, das Bild der ausländischen Frau. An diesem Bericht im letzten Fraueninfo, da gab es Kritik. Diese wollen wir euch heute zu Gehör bringen. Wir bitten Frauen, die ebenfalls auf dieser Veranstaltung waren, uns mitzuteilen, ob sie diese Kritik einer Frau, es ist Gesine von Terre des Femmes, ob sie diese Kritik teilen oder auch nicht. Und wir bitten also Frauen hier anzurufen. Das könnt ihr unter der Nummer 0761 für Freiburg und dann 31028, noch einmal 31028. Und im Folgenden spielen wir ihre Kritik erstmal ein.
Zieht sich auf mehrere Punkte. Zunächst ist es eigentlich mehr eine Kritik an den Veranstalterinnen, und zwar zum einen, dass diese Veranstaltung zwar einen ganz klaren Titel mit Bezug auf Frauen hatte, also es sollte ja um die Beziehung zwischen deutschen, engagierten und ausländischen Frauen gehen, und trotzdem war die Veranstaltung auch für Männer offen. Und das fand ich eine Sache, die eigentlich unmöglich ist, weil diese ganze Diskussion, in der es ja um Rassismus eben oder ja diese Beziehung geht, ein so heikles Thema ist, dass es einfach ganz wichtig ist, da auch einen bestimmten Raum dafür zu haben, der halt einfach nur unter Frauen herzustellen ist. Und ich fand es schon, dass das einfach eine totale Einschränkung war und habe das nicht so ganz verstanden, was die Veranstalterinnen sich dabei gedacht haben, das nicht als auch eine Frauenveranstaltung wie heute Abend zum Beispiel, die zu machen. Das ist die eine Kritik, und die andere ist die, dass ich mich auch ein bisschen gefragt habe, warum sie als Referentin nicht eine ausländische Frau eingeladen haben, sondern eine deutsche Frau, die darüber promoviert. Interessant wäre vielleicht auch gewesen, beide einzuladen, also sowohl eine weiße deutsche Frau oder eben sie, die Doris Levasseur, und eine andere akademische ausländische Frau, weil ich einfach denke, so aus den Erfahrungen, die ich in den Diskussionen habe, dass das wirklich ein ganz, ja, schon ein sehr anderer Blick auch ist, den ausländische Frauen zu diesem Thema haben, weil sie ganz anders betroffen sind in den Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Frauen. Und ich fand das an ganz vielen Punkten in dem Vortrag von der Doris Levasseur auch sehr, sehr klar geworden ist, dass es ihr Blick als weiße deutsche Frau ist, also auch als Frau mit bestimmten Privilegien. Mein Hauptkritikpunkt an ihrem Referat, und das finde ich eben auch einen sehr, sehr weißen, privilegierten Blick auf diese ganze Problematik, ist der, dass sie den ganzen Vortrag, in dem es ja um Vorurteile ging, sehr auf eine individuelle Ebene reduziert hat. Das ist vor allem nochmal deutlich geworden am Schluss ihres Vortrags, wo sie dann in ziemlicher Kürze gesagt hat, ja, so eine Möglichkeit wäre die, dass man sollte eben Kontakte zu ausländischen Frauen und auch Männern pflegen, weil in den zwischenmenschlichen Kontakten wäre es am besten möglich, Vorurteile zu überwinden. Und ich denke, das ist bestimmt richtig und ich finde es auch sehr wichtig, die individuelle Ebene einzubeziehen, aber das darauf zu reduzieren, finde ich sehr gefährlich, weil nämlich die ganze Machtsituation, die Hierarchie, die in diesen Beziehungen steckt, damit ausgeklammert wird. Denn wir haben als weiße deutsche Frauen das Privileg, uns zum Beispiel eben auszusuchen, wollen wir Kontakte pflegen zu Ausländerinnen oder nicht. Und wenn es uns gerade in Kram passt, dann machen wir das halt, wenn es auch gerade zur Mode gehört. Wenn es uns nicht passt, machen wir es halt nicht. Aber ausländische Frauen, Männer haben da überhaupt keine Wahl. Die müssen, wenn sie hier leben, müssen sie mit uns leben und umgehen. Und so diese Sachen hat sie da überhaupt nicht thematisiert und das finde ich schon sehr kritikwürdig. Mhm. Ja, vielleicht soweit.
Gut, Dankeschön.
Okay, bitte.
Ja, an dieser Stelle blenden wir jetzt aus. Wir spielen die Instrumentalmusik, die ihr die ganze Zeit hören werdet und habt somit auch die Möglichkeit anzurufen unter 31028.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Januar 1992.
Für den kommenden Samstag, den 1. Februar, ist ein Trommelzug angekündigt. Ein Trommelzug gegen Zwangsdienste und Militär. Die Route verläuft vom Bonner Marktplatz zum Innenministerium und ist als Frauen- und Lesbenaktion gegen Zwangsdienste jeglicher Form und gegen Militarismus gedacht. Zwangsdienst heißt, dass der Artikel 12a Absatz 4 des Grundgesetzes vorschreibt, dass Frauen im sogenannten Verteidigungsfalle, Zitat, vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation gezwungen werden können. Das 1990 verabschiedete Katastrophenschutzergänzungsgesetz geht sogar noch etwas weiter. Dort heißt es im Paragraph 9a, Zitat,
die Katastrophenschutzbehörde kann Männer und Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr verpflichten, bei der Bekämpfung der besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfalle drohen, Hilfe zu leisten.
Gegen diese Einplanung in militärische Strategien in Form von Zwangsdiensten soll es am 1. Februar in Bonn einen Trommelzug geben. Zwar ist dies eine bundesweite Frauen- und Lesbenaktion, in Freiburg aber kaum bekannt. Um diesen Trommelzug bekannter zu machen, führten wir heute ein Interview mit Katrin von der AG Frauen Berlin. Zunächst die Frage, warum jetzt ein Trommelzug gegen Zwangsdienst und Militär?
Ein Jahr nach dem Golfkrieg glauben die Militaristen inzwischen, dass Kriege wieder führbar seien, dass es eine neue Weltordnung gibt. Und da wollen wir einfach mahnen an die Opfer dieses Krieges und demonstrieren, dass wir für den nächsten Krieg eben nicht bereitstehen, dass es keine Frau Emmers an der Hinterfront geben wird. Die Jungs sollen sich also das Kriegsspiel nochmal überlegen, weil wir sie nicht zusammenflicken werden.
Jetzt nennt ihr das aber Trommelzug und nicht Demonstration. Warum?
Im letzten Jahr haben Tausende von Frauen jedwede Kriegsbeteiligung verweigert und wir wollen diese Verweigerung durch einen unorthodoxen Trommelzug einfach Gehör verschaffen und Krach schlagen gegen die Aktionen der Herren Krieger. Wir wollen gegen die Parademärsche der Militärs eben unsere unorthodoxen Trommelzüge sitzen.
Es gab während des Golfkrieges auch Aktionen von Frauen, die Verweigerung des Zwangsdienstes unterschrieben haben und beim Arbeitsamt auch abgegeben haben. War das lediglich eine symbolische Aktion oder hatte das größere Auswirkungen?
Frauen sind über die Notstandsgesetze verplant für den Kriegsfall und haben einfach kundgetan, dass sie im Kriegsfall nicht bereitstehen werden. Das ist jetzt zunächst mal eine symbolische Aktion, weil Frauen auch einfach das Recht abgesprochen wird, Kriegsdienste zu verweigern. Es gibt nur ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung mit der Waffe. Es wird aber eine große psychologische Bedeutung haben, wenn den Männern einfach klar wird, da stehen keine Frauen, die im Kriegsfall bereit sind, uns zu schlägen.
Mhm. Ihr schreibt jetzt hier in eurem Flugblatt, dass Frauen immer mehr zu Mittäterinnen in Kriegsfällen gemacht werden sollen. Was meint ihr mit Mittäterinnen?
Wir meinen, dass es in diesen hochtechnologisierten Zeiten keinen Unterschied mehr gibt zwischen militärischer Aktion und ziviler Aktion. Und dass die Zivilverteidigung einen großen Rahmen einnimmt in den modernen Kriegen und dass wir einfach, dass wir verplant werden sollen, damit Kriege überhaupt erst führbar gemacht werden. Also, dass Frauen in Krankenhäusern arbeiten sollen und auf Knöpfe drücken, damit Maschinen losgehen. Und wir halten das einfach in diesen Zeiten für einen Beitrag, zu dem wir gezwungen werden sollen und der einen wesensnotwendigen Bestandteil von modernen Kriegen ausmacht. Und den verweigern wir.
Mhm.
Kannst du denn genauer beschreiben, wie diese Einplanung in die modernen Kriege aussehen soll?
Es soll so aussehen, dass Frauen in Lazaretten arbeiten sollen. Die Bundeswehr hat viel zu wenig Sanitäter und ist daher dringend darauf angewiesen, dass Frauen auch noch zwangsverpflichtet werden. Und sie werden direkt an der Front die Verletzten zusammenflicken, möglichst für einen neuen Einsatz wieder.
Hm. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass die Jungs quasi wissen sollen, dass Frauen für kommende Kriege nicht zur Verfügung stehen. Wie schätzt du denn das ein? Wie viele Frauen sind denn effektiv bereit zu verweigern, auch wenn es um, ich sag mal, ökonomische Vorteile geht in einem nächsten Krieg, wie es der Golfkrieg zum Beispiel auch war?
Also es hat schon Verweigerungswellen auch von Frauen während der 80er Jahre auch gegeben. Und bis jetzt haben vor einem Krieg schon insgesamt 100.000 Frauen, im letzten Jahr allein 5.000 Frauen, gesagt, sie werden da nicht mitmachen. Und ich denke, das ist eine ganz gehörige Zahl von Frauen, die schon im Vorhinein gesagt hat, wir machen da nicht mit. Und diese Zahl wird sich sicherlich im Kriegsfalle noch erhöhen.
Mhm. Vielleicht noch zu einer aktuellen Entwicklung. Frauen sollen in die Bundeswehr eintreten können unter dem Stichwort Gleichberechtigung bzw. soziale Verantwortung. Was hält ihr davon?
Also es ist ein bisschen anders. Die Bundeswehr soll reduziert werden und hochtechnologisiert werden. Die brauchen weniger Männer. Andererseits wird die Wehrpflicht nicht abgeschafft, weil der Zivilbereich völlig am Boden liegt, der Sozialbereich. Und da werden sowohl Männer als auch Frauen gebraucht in Zukunft. Und zwar sollen sie eben zwangsverpflichtet werden, wenn sie sich nicht freiwillig zum Militär werden, ein Jahr im Sozialbereich zu arbeiten. Und das halten wir für völlig unsozial, weil diese Leute mangelhaft ausgebildet werden, weil sie einen sehr geringen Lohn bekommen, weil sie immer in einem Jahr wechseln und weil das also weder für Pflegebedürftige noch für Personal irgendeine soziale Form von Arbeit sein kann.
Hm. Vielleicht zum Schluss, was wünschst du dir für den kommenden Samstag, den 1. Februar?
Dass möglichst viele Frauen kommen und Instrumente zum Krachschlagen mitbringen. Und dass wir den Militärs gehörig zeigen, dass es mit uns zumindest nicht geht.
Am kommenden Samstag, den 1. Februar, um 14 Uhr auf dem Bonner Marktplatz. Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein.
Thank you.
Das Angehörigeninfo ist eine Zeitung, die, wie der Name schon sagt, von den Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD herausgegeben wird. Das Angehörigeninfo entstand vor 3 Jahren, also während des letzten größeren Hungerstreiks der politischen Gefangenen der BRD, und es berichtet über die Situation und Kämpfe der Gefangenen hier und international, sowie über Solidaritätsaktionen und Diskussionsbeiträge auch außerhalb der Knastmauern. Die Novemberausgabe des Angehörigeninfo, also vom November 1991, berichtet nicht nur über die Repression gegen politische Gefangene, sondern auch gegen das Angehörigeninfo selbst. Titel: Generalbundesanwaltschaft überzieht das Angehörigeninfo mit 129a-Verfahren. Und weiter heißt es im Angehörigeninfo vom November 1991, die Generalbundesanwaltschaft hat 3 neue 129a-Verfahren gegen das Angehörigeninfo eingeleitet, vermutlich wegen der Forderung nach Zusammenlegung der Gefangenen. Die bisher schriftlich vorliegende offizielle Begründung lautet: Werbung für die RAF. Mit Werbung für die RAF meint die Generalbundesanwaltschaft zum Beispiel einen Artikel im Angehörigeninfo Nummer 66 mit dem Titel:
Keine Kriminalisierung der Forderung nach Zusammenlegung der politischen Gefangenen. Bericht zur Hausdurchsuchung in Nürnberg führt.
Ebenfalls gemeint sind Artikel im Info Nummer 69.
Solidarität mit dem Hungerstreik der kämpfenden Gefangenen in Frankreich.
Und der
Redebeitrag auf den Kirchentag am 8. Juni 1991.
Die Angehörigen der politischen Gefangenen sehen in diesen neuen Verfahren eine Verschärfung der Kriminalisierungsversuche. Zum einen gegen sich selbst, also gegen das Info, zum anderen aber auch gegen die gesamte fortschrittliche Bewegung, die während des letzten Hungerstreiks Anfang 1989 für die Zusammenlegung der Gefangenen gekämpft haben. Zitat aus dem Angehörigeninfo vom November 1991.
Auch der Umstand, dass jetzt ein Aufruf der Angehörigen sowie eine Rede von Christen auf den Kirchentag mit dem Gesinnungsparagraphen 129a kriminalisiert werden, stellt für uns eine in der Form neue Skalationsstufe dar.
Die Kriminalisierung soll letztendlich dazu dienen, das Angehörigeninfo sowie eine fortschrittliche Linke mundtot zu machen. Damit das nicht möglich wird, verfasste die evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit eine Stellungnahme, die sich gegen die Kriminalisierung des Angehörigeninfo ausspricht. Eigentlich ist es eher selten, dass sich die Kirche bzw. Teile kirchlicher Gruppen mit radikalen Themen beschäftigen. Deshalb fragten wir einmal nach, wer ist die evangelische Schülerinnenarbeit Baden? Dazu ein Vertreter.
Ja, die evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit versteht sich als außerschulische politische Bildungsarbeit, die Angebote für Schüler und Schülerinnen macht in Form von Klassetagungen, SMV-Tagungen und thematische Tagungen und Studiereise.
Zu den Schwerpunkten der Tagungen und Seminare gehört die Beschäftigung mit der historischen Situation, in der die RAF entstanden ist, ihren Analysen und Sichtweisen, welche sie zum bewaffneten Kampf veranlasste, sowie die Situation der politischen Gefangenen in der BRD als auch unterschiedliche Kritiken der RAF-Politik. Wie kam es zu der Stellungnahme gegen eine Kriminalisierung des Angehörigeninfo?
Der Grund, warum wir uns dazu äußern, liegt darin, dass wir seit 2 Jahren einen Workshop, das heißt ein mehrtägiges Seminar zu dem Thema RAF und BRD, anbieten für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Die haben stattgefunden, war sehr gut besucht und hat auf viel Interesse und Resonanz bei Schülerinnen und Schülern ist auf viel Resonanz gestoßen. Und die interne Diskussion innerhalb der Schülerinnen und Schülerarbeit und aber vor allem die Auseinandersetzungen auf diese thematische Tagungen hat uns veranlasst, weil wir einfach nach wie vor an dem Thema arbeiten und da auf dem Laufenden versuche zu sein, uns in dieser verschärften Situation der Kriminalisierung des Angehörigen-Info einzuschalten und Stellungnahme dazu zu machen. Die Formulierung oder die Inhalte dieser Stellungnahme sind auch ein Ergebnis aus Diskussionen von Tagungen, aber einfach auch vom Engagement des Teams, das diese Tagungen geleitet hat.
Außerschulische politische Bildungsarbeit in Form von Tagungen und Seminaren. Wie verläuft ein Seminar, das sich mit der Entstehung, den Sichtweisen und Analysen der RAF beschäftigt?
Also das Seminar, wie ab Herbst wahrscheinlich alle weiteren Seminare, sind über mehrere Tage, das heißt genau 4-5 Tage im Haus. Ja. Und da ist es so, dass das von einem Team vorbereitet wird, meistens 3 Leute, die sich einfach ein halbes Jahr vorher mit dem Thema auseinandersetzen, sich einlesen und zu verschiedenen Aspekten von dem Thema Material besorgen. Ja. Und was aber dann tatsächlich auf dieser Tagung bei dem Workshop passiert, ist mit in der Verantwortung der Leute, der Schüler und Schülerinnen, die da hinkommen. Also die wähle aus und sage, an was sie Interesse haben. Und bestenfalls deckt sich das natürlich mit dem, was mir vorbereitet habe, aber das ist nicht immer so. Und also was ich besonders auffällig fand bei dem letzten Mal, dass sie einfach unheimlich interessiert waren an der Literatur. Ja. Und das ist nicht umsonst so, weil es uns deutlich wurde, das ist ein Kapitel der BAD-Geschichte, das entweder nirgends auftaucht, totgeschwiegen wird, oder eben in nur sehr verfälschter, hetzerischer Form aufbereitet irgendwo zu haben ist. Ja. Und da sind die Schüler und Schülerinnen dran interessiert. Ja, das nächste Seminar zu dem Thema wird stattfinden im Herbst, also in der Herbstferie.
Das Interesse der evangelischen Schülerinnenarbeit Baden ist die öffentliche Auseinandersetzung mit der Situation, den Forderungen und Stellungnahmen der politischen Gefangenen. Dafür wollen sie eine breite Öffentlichkeit schaffen.
Ja, wir haben die Stellungnahme in erster Linie nicht als Flugblatt gedacht, aber es ist jetzt auch als Flugblatt im Umlauf, sondern die Stellungnahme sollte veröffentlicht werden innerhalb von Kirche-Öffentlichkeit. Wir sind ja auch irgendwie evangelische Schülerinnen und Schülerarbeit und möchte auch innerhalb von Kirche darauf aufmerksam machen und zeige, dass wir die Auseinandersetzung mit dem Thema führen und wie und auf welcher Seite oder wie wir Partei ergreifen. Außerdem soll es, versuchen wir das über den Südwestfunk noch was zu bringen, einen Beitrag zu bringen dazu und in verschiedene Zeitungen, Zeitschriften.
Was ist denn jetzt das Ziel dieser breiten Öffentlichkeit?
Wir sehen es als ziemlich drängend und wichtig an, in der momentanen Situation den Versuch zu unternehmen, zumindest dem Angehörige-Info, hier exemplarisch dem Angehörige-Info, aber auch andere Veröffentlichungen, die sich mit politischen Gefangenen, deren Positionen auseinandersetzen, den Rücken zu stärken. Ja. Und hoffe, dass das ein Beitrag dazu sein kann.
Jetzt ist diese Art und Weise euer Beitrag, wenn jetzt Hörer und Hörerinnen sich überlegen, wie sie das Angehörigen-Info stärken könnten. Was würdest du dazu sagen oder vorschlagen?
Für Einzelne würde ich irgendwie denken, einfach das mal zu lesen auch und sich damit auseinanderzusetzen, eventuell dann auch darauf zu reagieren, auch Brief zu schreiben oder eben von Gruppe sich nochmal zusammenzuschließen, ja. Die andere Sache ist es ja auch hier vor Ort, ich meine, wir sind jetzt auch überregionale Gruppe, das andere ist hier vor Ort, sich zum Beispiel dafür einzusetzen, dass der Ausbruch nicht weiterhin kriminalisiert wird.
Die Ausbruch-Zeitung aus Freiburg wird ebenfalls durch 129a-Verfahren kriminalisiert und ist deshalb auch nicht mehr überall erhältlich. Während im Infoladen oder im Strandcafé Exemplare noch erhältlich sind, hat der Buchladen Jos Fritz den Verkauf eingestellt. Das Angehörigeninfo liegt jedoch dort noch aus.
Du hast jetzt beschrieben, dass ihr euch mit dem Thema politische Gefangene beschäftigt. Vielleicht noch eine Frage zur aktuellen Diskussion. Es sollen politische Gefangene entlassen werden. Wie schätzt du diese Diskussion derzeit ein?
Bisschen schwierig, dazu was zu sagen. Ich halte es im Moment klein wenig für, also es ist, kommt zu viel Neues auf einmal, um das jetzt irgendwie gut bündeln und auswerten zu können, ohne jetzt die Tagesneuigkeiten jetzt mit einzubeziehen, würde ich einfach sagen, es herrscht im Moment so der Versuch mit allen Mitteln, RAF und andere Gruppierungen still zu machen, ja. Und dazu sind alle Mittel recht. Da gehört dazu eine Befriedungstaktik, auch Zugeständnisse in gewisser Weise, gehört aber genauso dazu eine Verschärfung und eine erneute Kriminalisierung von Gruppen, die eigentlich sehr weit von RAF entfernt sind. Ja. Und das schließt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht aus, sondern es sind zwei Stränge, nach denen verfahren wird.
Die evangelische Schülerinnenarbeit Baden veranstaltet weiterhin Seminare, zum einen zur RAF, das wird aber erst im Herbst stattfinden. Das nächste Seminar findet vom 4. bis zum 8. März 1992 statt. Thema 500 Jahre Kolonialismus und Widerstand. Wer Interesse daran hat, an diesem Seminar teilzunehmen, der oder die wende sich an das Amt für Jugendarbeit, evangelische Schülerinnenarbeit in Karlsruhe, Vorholzstraße 7 oder eine Freiburger Telefonnummer 408321, noch einmal Freiburger Vorwahl und dann 408321, ein Seminar zum Thema 500 Jahre Kolonialismus und Widerstand.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Januar 1992. Thank you.
Wir müssen leider feststellen, dass der Beitrag zu Kuba, das Interview mit der Schweizerin, die in Kuba lebt, aufgrund der mangelnden Zeit ausfallen muss. Wir haben gerade beschlossen, dass wir das nächsten Mittwoch nachholen wollen. An dieser Stelle wollen wir aber trotzdem noch den vorletzten Beitrag hier einbringen. Es geht um die Veranstaltung vom letzten Donnerstag im Südwind. Diese Veranstaltung hieß Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ausländische und inländische Freiburgerinnen im Gespräch. Eine Teilnehmerin, die nun auch hier im Studio ist, war bei dieser Veranstaltung. Und ich wollte dich fragen, gibt es nun ein Ergebnis, das man als Gemeinsamkeit bzw. als Unterschied genau benennen kann?
Sicher, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es auch viele Unterschiede. Da wurde festgestellt, dass zum Beispiel öfters mit Gemeinsamkeit einfach nur Gleichheit gemeint ist. Aber wurde auch festgestellt, dass das geschieht nicht nur zwischen ausländischen und inländischen Frauen, sondern auch innerhalb von unter ausländischen Frauen selbst oder unter deutschen Frauen selbst. Auf jeden Fall diese Diskussion war mehr so eine Einleitung zur Diskussion. Es war leider, das Podium war sehr überbesetzt, denke ich mir. Und deswegen waren viele verschiedene Problematiken und Geschichten da. Viele haben am Ende gesagt, dass müsste man es eigentlich eine richtige Diskussion, das war nur der Anfang. Interessant waren ein paar Informationen, die da parallel dazu kamen. Zum Beispiel eine der Frauen im Podium war die Frauenbeauftragte Ursula Knöpfle. Und auf die Frage, warum keine ausländische Frau als Frauenbeauftragte da ist, antwortete sie einfach, dass keine Frau sich meldet oder eine Bewerbung schickt, wenn eine Annonce in der Zeitung steht. Neulich stand eine Annonce, nämlich eine Stellenanzeige für eine Halbtagsstelle. Also das heißt, also von diesen drei Stellen eine, nämlich eine Halbtagsstelle, ist noch nicht besetzt und keine ausländische Frau sich gemeldet hat. Logischerweise kam vom Publikum auch die Kritik an sie, dass diese Anzeige so formuliert sind, dass keine ausländische Frau sich melden würde. Das wurde von den ausländischen Frauen, die da waren, auch bestätigt. Sie waren alle überrascht, dass so solche Stellen auch für ausländischen Frauen möglich wären. Die Frauenbeauftragte, also Frau Knöpfle, hat versichert, das war nämlich eine Frage, dass eine ausländische Frau, die genau dieselbe Qualifikationen hat, wurde auch genau so gleich behandelt wie eine inländische Frau, also eine deutsche Frau. Das wurde sehr bezweifelt dort. Und eine ausländische Frau hat in dem Moment, also eine Frau, die all diese Qualifikationen hat, hat sich entschieden, also ihre Bewerbung zu schicken und jetzt mal einfach gespannt mal gucken, wie das bewertet wird.
Würdest du es denn so vergleichen, dass Stellenanzeigen früher auch nur mit dem männlichen Sprachgebrauch versehen waren und es erst ein Kampf war, das durchzusetzen, dass auch die weibliche Form benutzt wird und dass es da Parallelen gibt?
Ja, das war auch offensichtlich dort in dieser Diskussion, wo einfach alle ausländischen Frauen überrascht reagiert haben, wo sie einfach nicht mal wussten, dass da wo steht, was weiß ich, Arbeiter-Arbeiterin, auch eine womöglich eine ausländische Frau auch damit gemeint ist. Und ich glaube, diese Überraschung erinnerte uns allen in dem Moment an alten Zeiten, wo, wenn Arbeiter stand, eine Frau musste ein zweites Mal lesen und sich es alles gründlich überlegen, ob es auch sie gemeint sein kann. Erstens und zweitens, ob die Möglichkeit, ob das einfach als so ein Inserat, das so gemacht wird, auch nicht in sich auch vielleicht ein Stück Provokation ist.
Vielleicht zum Schluss. Hast du denn den Eindruck, dass dieses Gespräch zwischen ausländischen und inländischen Freiburgerinnen fortgeführt wird? War das jetzt so ein Ansatz oder glaubst du, es bleibt dabei stehen?
Ich hoffe, dass es weiter verfolgt wird, das Thema, und dass es tatsächlich so eine Diskussion kommt. Also ich hoffe sehr, dass das eine Einleitung zur Diskussion war.
Gut, wenn es weiterhin Veranstaltungen gibt oder eben diese Gespräche stattfinden, dann werden auch wir weiter darüber berichten. Vielen Dank.
Bitte. Schaffen wir ein, zwei, drei, viele Barrel Öl nach Kuba. Weg mit der US-Blockade. So lautet ein Flugblatt, das auch mal eine Anzeige in der Zeitung war. Und da stand auch, die Lage in Kuba ist dramatisch. Die Verbindung von US-Blockade, die seit 30 Jahren aufrechterhalten wird, und drastischem Rückgang des Handels mit der UdSSR und den osteuropäischen Staaten gefährdet die Versorgung der Bevölkerung, verschärfend wirkt, dass die Bundesrepublik die Verträge zwischen Kuba und der DDR nicht mehr fortführt. Die Lieferung von Energie und Rohstoffe ist praktisch völlig zum Erliegen gekommen. Das Gespenst einer Krise, gerade auch in den Bereichen der größten kubanischen Errungenschaften, zeichnet sich immer deutlicher ab.